Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. In dieser Folge geht es um einen richtigen Hype. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Kollagen, Hyaluron etc., die schnellen Schönheitsspritzen sind in aller Munde und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie gut sie uns denn wirklich tun, wie wenig invasiv sind die Schönheitsbehandlungen tatsächlich und was sind Do's and Don'ts. Darum geht's in dieser Folge und bei mir ist Dr. Afshin Fatemi. Er ist international bekannter Schönheitschirurg und der ärztliche Leiter der Ästhetik-Klinikgruppe. Hallo Afshin, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Du, ich musste ehrlich sagen, ich kenne mich gar nicht so gut in diesem Bereich aus. Umso mehr freue ich mich heute, viele Fragen für die auch so Unwissenden wie mich da draußen geklärt zu bekommen. Was genau ist denn zum Beispiel Kollagen?
Kollagen gibt es eigentlich zunächst mal im Körper. Das ist eine Substanz, von dem es verschiedene Typen gibt. Und auch Narben bestehen aus Kollagen, aber das Kollagen, was man haben möchte, ist eigentlich elastisches Kollagen, welches unter der Haut sitzt und der Haut Spannkraft verleiht. Und in der Jugend haben wir ganz, ganz, ganz viel davon und deswegen ist die Haut auch fest und elastisch. Und je älter wir werden, umso weniger haben wir davon und umso mehr verliert die Haut an Spannkraft.
Und warum baut sich das über das Alter ab? Also wo wird das produziert zum Beispiel in unserem Körper?
Naja, also unter der Haut sitzen sogenannte Fibroblasten. Das sind Zellen, Bindegewebszellen, die produzieren das Kollagen. Und das Kollagen wird nicht nur einfach immer älter und baut sich ab, sondern eigentlich ist es so, dass in der Jugend die Fibroblasten aktiv sind und von alleine immer wieder neues Kollagen nachproduzieren. Aber je älter wir werden, umso fauler werden die diese Zellen, diese Fibroblasten, und die produzieren immer weniger Kollagen. Und jetzt wird das verbleibende Kollagen immer älter und deswegen lässt die Haut irgendwann an Spannkraft nach. Und bei manchen werden die Fibroblasten früher faul, bei anderen später. Deswegen werden manche auch optisch schneller, in Anführungsstrichen alt, und andere eben langsamer.
Verstehe. Das heißt, das ist auch eigentlich der Grund, warum dann zum Beispiel, weiß ich nicht, so diese Schlupflider kommen an den Wangen, das so ein bisschen nach unten hängt? Oder hat das noch andere Gründe?
Ja, das mit Schlupflidern ist ein bisschen komplexer, aber Okay. Sagen wir mal, alles, was mit kleinen Fältchen und hängender, schlaffer Haut im Gesicht, ja, Hamsterbäckchen oder selbst am Körper gibt die Haut ja irgendwann nach und legt sich ins Falten. Ne? Alles, was damit zu tun hat, kommt irgendwie, hängt mit diesen Zellen zusammen.
Jetzt mal so rein theoretisch, also ich dachte auch immer, es hat vielleicht was mit der Schwerkraft auch zu tun und so. Oder würde das auch passieren, wenn wir jetzt im All leben würden?
Naja, die Schwerkraft zieht natürlich an der Haut und nach unten. Und wenn wir jetzt im All leben würden und auch wenn die Haut nachgeben würde, würde die halt nicht ganz so weit nach unten ziehen, sondern halt in alle möglichen Richtungen. Ne?
Ja,
aber die kleinen Fältchen, die sich so in der Haut bilden, in der Hautoberfläche, die würde man aber auch im All sehen.
Okay,
so die Augen drumherum und so, da bist du ja noch zu jung für, aber so unter den Augen kriegt man ja so Fältchen, da, ne, da faltet sich die Haut dann oder wird ein bisschen überschüssig oder da sieht man das auch im All.
Okay, schade, gut. Also das ist keine Option. Na gut. Das heißt, natürlich ist das vielleicht ja auch so ein besonderer Trend oder nun kommt dann vielleicht auch eher der Trend ab einem gewissen Alter, dass man anfängt, sich so einen Kollagenboost zu geben?
Oh, das ist ein tolles Thema, weil es gibt ja diese ganzen Kollagen-Drinks, die ja auch überall auf Instagram total gehypt werden.
Ja.
Das ist jetzt nicht das gleiche wie eine Unterspritzung, das ist jetzt nochmal ein komplett anderes Thema. Aber es gibt ja diese Kollagen-Drinks, da kann man sich irgendwelche Pulver kaufen und die werden auch von, ich sag mal, ja, ich muss eigentlich sagen Pseudoärzte, weil wenn ein Arzt sowas anbietet, dann kann das für mich kein richtiger Arzt sein. Da werden diese Drinks angeboten, die mischt man sich in Wasser, ins Essen, in Milch, in sonst irgendwas. Und dann trinkt man das und dann wird halt behauptet, das Kollagen, das man trinkt, das geht eben dann unter die Haut und sorgt dafür, dass die Haut Spannkraft erhält. Das ist aber mitnichten so. Das Kollagen, das man über den Mund aufnimmt, wird im Magen-Darm-Trakt komplett abgebaut und zerlegt in Einzelteile und kommt überhaupt nicht in der Haut an.
Das heißt, kann man
Also
sich
jetzt
eigentlich auch
irgendwie
sparen.
so ist es. Zu glauben, dass man irgendwie
Okay.
Kollagendrinks zu sich nehmen kann und damit die Spannkraft der Haut erhöht, das ist irgendwie, das ist also Patienten veräppeln oder überhaupt Menschen veräppeln. Das ist nicht möglich. Aber das ist ja noch schlimmer, wenn man sich das noch genauer anguckt. Führt jetzt ein bisschen von dem eigentlichen Thema nochmal weg, aber man muss sich mal überlegen, wie wird das Kollagen überhaupt hergestellt? Das Kollagen wird gewonnen aus dem ganzen Kram und dem ganzen tierischen Abfall, den man eigentlich nicht echt essen möchte. Also aus Knorpeln, aus der Lederhaut, aus den Augen, ne, aus den Sehnen, aus den ganzen Stoffen, die die Tierindustrie oder die Lebensmittelindustrie nicht weiter verarbeiten kann, daraus wird Kollagenpulver gewonnen. Also eigentlich ist das Müll. Und das sollen wir trinken und daraus noch Spannkraft erhalten und nicht mal das funktioniert. Also Kollagendrinks, davon rate ich jedem ab. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, sowas zu sich zu nehmen.
Aber ich glaube, dass das schon eine wichtige Information ist, weil das sicherlich viele nicht wissen. Und gerade wenn, ne, das ist ja auch einfach ein Riesentrend, ein Riesenhype. Und vielleicht denken auch viele, gut, ich möchte mir jetzt vielleicht gar keine Unterspritzung geben und greift dann lieber auf zum Beispiel diese Drinks zurück. Und das ist ja dann schon irgendwie wichtig zu wissen, dass das eigentlich überhaupt nichts bringt, weil wir das komplett wieder ausscheiden.
Ja, es wäre schön, wenn das mit diesen Drinks gehen würde. Dann würde ich die selber morgens, mittags, abends trinken. Aber es geht leider nicht.
Okay, das heißt aber, so ein, sich Kollagen zu spritzen, das funktioniert schon.
Auch das funktioniert nicht,
Nee? Okay.
weil nee, Kollagen, es gab tatsächlich mal eine Zeit, aber das ist jetzt schon 20 Jahre her, da gab es Kollagen als Unterspritzungsmaterial und das wurde unter die Haut gespritzt. In der Hoffnung, dass man damit Falten, tiefe Falten, zum Beispiel die sogenannte Nasolabialfalte, das ist die Falte von der Nase zu den Mundwinkeln, zu den Lippen runter, dass man diese Falte quasi füllen kann und damit vielleicht auch ein bisschen die Kollagenproduktion noch aktivieren kann. Das Kollagen wurde aber insgesamt eigentlich von allen Firmen, die das hergestellt haben, wieder vom Markt genommen, weil es nämlich auf dieses Kollagen, was auch auf tierischem Weg hergestellt wurde, weil es auf dieses Kollagen eben auch allergische Reaktionen gab, nicht so
Ui.
selten, aber
Ja.
häufig genug, sodass das dann eben nicht mehr angeboten wurde.
Okay, das heißt, das spritzt man eigentlich auch gar nicht mehr.
Nee, das Kollagen spritzt man nicht mehr. Es gibt
Wie komme ich denn
Methoden,
dann zu
mit denen
meinem
man.
Kollagen? Ich
Ja,
kann es
es,
nicht trinken, ich kann es nicht
also,
spritzen. Was kann ich denn tun?
naja, zum einen gibt es ja gesunde Lebensweisen. Ich kann natürlich hergehen und aufpassen, dass ich mein Kollagen beschütze. Weil, wir haben ja eben gesagt, die Kollagenproduktion nimmt dann ab, wenn die Fibroblasten anfangen, faul zu werden. Die werden schneller faul, wenn ich rauche. Die werden schneller faul, wenn ich viel in der Sonne bin. Die werden schneller faul, wenn ich viel Stress habe. Die werden aktiver, wenn ich regelmäßig Sport mache, zum Beispiel. Na, also körperliche Aktivität macht auch, dass die Bindegewebszellen aktiver sind. Ich kann also dafür sorgen, dass die kleinen Jungs unter der Haut länger aktiv bleiben und länger für mich tätig sind und länger Kollagen produzieren. Und auch eine gesunde Ernährung trägt dazu bei, dass die Fibroblasten, na, besser ernährt werden. Die brauchen ja auch Substanzen, Stoffe, um das Kollagen zu produzieren unter der Haut. Ne? Das geht eben mit guter Ernährung auch. Also Sonnenschutz ist eine gute Idee. Wenig rauchen, viel schlafen, ne? Möglichst wenig Stress, halt alles, was eine gesunde Lebensweise macht. Sport wird völlig unterschätzt, aber auch was die Hautspannkraft und die Hautdurchblutung angeht, ist Sport eine super Sache. Und wie gesagt, eine gesunde Ernährung, vitaminreich. Und wenn das alles nicht ausreicht, dann kann man ja immer noch zu mir kommen oder zu einem meiner zahlreichen Kollegen in Deutschland. Und wie kann man die Fibroblasten wieder aktivieren?
Sag du es
Alles,
mir.
was, ja, mit Spritzen geht das nicht so gut.
Ja, okay.
Mit Spritzen geht das nicht so gut. Man kann zwar Hyaluron spritzen, um zum Beispiel die Falten aufzufüllen oder Botox spritzen, um Muskeln zu entspannen, aber Kollagenproduktion mit Spritzen zu aktivieren ist, oder kontrolliert mit Spritzen zu aktivieren, ist eine schwierige Angelegenheit. Aber alles, was mit Hitze zu tun hat, Hitzebehandlung, Laser, HIFU, Diese kontrollierte Hitzebehandlung sind wie ein Tritt in den Hintern für die Fibroblasten. Ja, wenn die so ein bisschen schläfrig werden, ja, mit 30, vielleicht 40, dann kann man denen einen kleinen Tritt in den Hintern verpassen mit Hitze, mit Laserbehandlung, mit HIFU-Behandlung auch. Das sind zwei verschiedene Technologien. Und die sorgen dafür, dass die Fibroblasten wieder aufwachen und auf einmal wieder anfangen, das zu tun, was die in der Jugend auch schon gemacht haben, nämlich alte Kollagenfasern abbauen und neue Kollagenfasern einziehen. Und das erhält die Elastizität und erhöht auch die Elastizität der Haut.
Wie genau funktioniert das mit dem Laser? Und wie heißt das andere, was du meintest gerade?
Das eine ist zum Beispiel ein CO2-Laser. Das ist eigentlich der Goldstandard, mit dem man Haut straffen kann. Damit kann man über die Haut fahren. Da gibt es ja auch ganz viel Moment. Haben wir ein bisschen losgetreten, diesen Hype. Aber da gibt es Videos bei Instagram, wo man eigentlich sieht, wie der Laser über die Haut fährt und quasi direkt die Haut strafft. Das heißt, die Haut zieht sich zusammen wie eine Jeanshose, die heiß gewaschen wird. Man kann also zugucken, wie sich die Haut sofort strafft, wie also ausgeleierte Kollagenfasern sich sofort zusammenziehen. Und der Laser, also der Goldstandard, der macht nicht nur dieses Sofortstraffen der Haut, sondern der macht gleichzeitig unter der Haut diese Fibroblastenaktivierung. Das heißt, an der Oberfläche habe ich das Straffen, Jeanshoseneffekt, und unter der Haut habe ich Kollagenneuproduktion. Wenn man also zum Beispiel die Haut vor dem Lasern und dann zum Beispiel ein paar Monate nach dem Lasern sich unter dem Mikroskop anguckt, wir haben ja bei uns in der Ästhetikklinik auch eine Abteilung für Forschung und Entwicklung, wir machen auch Grundlagenforschung und schauen uns solche Dinge genauer an. Wenn man also die Haut sich unter dem Mikroskop anguckt, dann stellt man fest, vor der Laserbehandlung deutlich weniger frisches Kollagen, nach der Ausheilung deutlich mehr frisches Kollagen, also eine jugendlichere Hautstruktur. So
Aber
dieser
wie
CO2,
funktioniert das? Du meintest gerade CO2. Das
ja,
heißt,
der
das
heißt
wirkt
so.
mit CO2 oder also
Nee,
wie schafft
das
er
ist ein
das?
Laser. Also es gibt ganz viele verschiedene Laser. Und diese Laser unterscheiden sich so ein bisschen in der Wellenlänge. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Haarlaser, das kennen viele, wenn ich Haare effektiv lasern will, dann nehme ich einen Diodenlaser. Der produziert eine Wellenlänge von 800 Nanometer. Der geht nur
Also
auf
für
die Haare.
Haarentfernung meinst du?
Genau. Ja, der macht nur die Haare weg, aber der strafft die Haut nicht. Und der macht auch keine Besenreiser weg. Wenn ich jetzt Besenreiser behandeln will oder so Blutgefäßerweiterungen im Gesicht, Rosatia, dann nehme ich einen Farbstofflaser. Der hat 532 Nanometer und der geht nur auf die Blutgefäße, der macht aber keine Haare weg und der macht auch keine Hautstraffung. Und für die Hautstraffung ist der Goldstandard ein CO2-Laser. Das heißt, ich habe ein CO2-Gas, durch welches angeregt wird und das produziert diesen Laser. Und der Laser hat auch eine bestimmte Wellenlänge und diese bestimmte Wellenlänge, die ist eben nur für die Hautstraffung da, aber die macht halt keine Haarentfernung und auch keine Besenreiser weg.
Okay, das heißt, der wird quasi mit CO2 angetrieben, kann man so
Genau.
sagen. Ja.
Ja, genau. Es ist also kein CO2, das irgendwie auf die Haut kommt, oder was die Haut kommt, auf die Haut kommt, ist ein Licht. Und das hat nur eine einzige Wellenlänge und eine bestimmte Einstellung, also eine bestimmte Frequenz und eine bestimmte Pulsdauer und eine bestimmte Energiedichte. Und wenn man das richtig einstellt, dann kriegt man eben diesen Effekt, dass sich die Haut sofort zusammenzieht, aber dass man eben auch die Kollagenproduktion ankurbelt und zwar in einem beträchtlichen Maß. Das heißt, so eine Laser und Lasereffekt, der hält dann auch viele Jahre. Also das ist nichts, was jetzt irgendwie nach, keine Ahnung, 2, 3 Monaten wieder in sich zusammenfällt, weil das frische Kollagen sofort wieder weg ist, sondern das hält 5, 6, 7, 8 Jahre, also ziemlich lang.
Ah, okay, das heißt, ich mache das einmalig und dann sind es so
Ja,
5, 6, 7 Jahre.
genau. Und das hält total lange. Und das ist halt sehr gut immer da, wo die Haut sehr dünn ist, da funktioniert das besser, also zum Beispiel an den Unterlidern und an den Oberlidern. Und da, wo die Haut dicker ist, also am Körper zum Beispiel, oder auch ja, das, was der Volksmund Hamsterbäckchen nennt, also im Gesicht. Wenn man da eine Straffung haben möchte, dann geht das mit dem HIFU besser. Das ist eine andere Technologie.
Was ist das für
Das
eine Technologie?
führt jetzt ein bisschen weit, das alles technisch zu erklären, aber der
Okay.
Laser hat nur eine begrenzte Eindringtiefe. Deswegen ist der besonders gut geeignet für dünne Haut. Und da, wo die Haut dicker ist, da kommt der Laser nicht mehr so tief oder tief genug, um die Fibroblasten zu aktivieren. Da muss man HIFU nehmen. Das ist ein High Intense Focused Ultrasound. Also übersetzt, ein, sagen wir mal, ein heißer Ultraschall,
Ja, okay.
den man eben in die Tiefe bringen kann, um die Fibroblasten wieder zu kicken. Der kommt so tief. Und der, genau, mit dem kann man eben eine Straffung im Mittelgesicht machen. Der ist nur nicht ganz so effektiv wie ein Laser. Ein Laser ist immer deutlich effektiver, aber das HIFU funktioniert halt im Mittelgesicht, wo der Laser halt nicht mehr funktioniert, aber der macht halt nicht diese Sofortstraffung, ne, sondern es kommt so ein bisschen langsamer.
Okay. Und gibt es irgendwelche gesundheitlichen Risiken, wenn ich jetzt mich mit so einem Laser behandeln lasse?
Ja.
Ja.
Also immer, wenn ich mit Hitze arbeite, muss ich natürlich, aber das ist Job des Arztes, dafür sorgen, dass ich halt nicht zu viel Hitze benutze. Ne? Ich kann
du
das jetzt mal vergleichen.
Haut, oder?
Genau, ich kann das mal vergleichen, so mit, als wenn ich jetzt ein Ei kochen will. Ne? Also wenn ich ein Ei kochen will, ich will also eine Wirkung haben. Und die Wirkung in dem Fall ist das gekochte Ei. Dann reicht es jetzt nicht, wenn ich das Ei in 20 Grad warmes Wasser lege. Ne? Da kann ich das Ei auch 8 Tage drin lassen, da wird das Ei nicht durchgekocht.
Ja.
Wenn ich so 50, 60 Grad habe, wird das Eiweiß vielleicht so ein bisschen weißlich, also ein bisschen was passiert, aber den Effekt des durchgekochten Eis habe ich immer noch nicht. Ich brauche also 100 Grad und das auch über einen bestimmten Zeitabschnitt, also 6 Minuten, dann ist mein Ei, oder 6,5 oder 5,5, oder wie ich sagen will. Und dann ist das dann habe ich sozusagen ideal gekocht.
Ja.
Wenn ich jetzt aber 800 Grad nehme, ich übertreibe mal, dann kriege ich natürlich die Nebenwirkung. Dann platzt das Ei. Und so ein bisschen ist es mit der Haut auch. Wenn ich also eine ideale Wirkung möchte, dann brauche ich eine individuelle, aber eine perfekte Einstellung des Lasers. Ich kann da ja auch Energie einstellen, ne? Wirkdauer und so weiter. Ich brauche also eine ideale Einstellung, damit ich auch einen idealen Effekt kriege. Und wenn ich den Laser zu wenig aufdrehe, dann kriege ich halt keinen Effekt oder zu wenig. Und wenn ich den Laser zu stark aufdrehe, dann kriege ich natürlich eine Verbrennung. Das will ich ja auch nicht. Ne? Aber das liegt halt in der Verantwortung des Arztes, dass das nicht passiert. Ansonsten hat man beim Laser immer die die mögliche Nebenwirkung, dass man braune Flecken kriegt. Das ist auch eine mögliche Nebenwirkung bei Laserbehandlung. Mhm. Wenn man also nach einer Laserbehandlung zu früh ungeschützt in die Sonne geht, dann kriegt man da ganz bestimmt braune Flecken. Deswegen darf man nach einer Laserbehandlung auch mindestens 4 Wochen, besser 6 Wochen, nicht ohne Schutz in die Sonne.
Das heißt, Sonnencreme würde reichen oder wirklich irgendwie?
Ja, man braucht schon Schirm. Sunblock.
Ja, Sunblock.
Also richtigen Sunblock und Sonnenbrille, also dass da halt nichts, wirklich nichts durchkommt, weil selbst durch den Sunblock, also 50er Schutz, selbst da kommt ja ein bisschen UV durch und wenn man dann Pech hat und braune Flecken kriegt, dann ärgert man sich ganz schön. Wir kriegen die braunen Flecken zwar auch wieder weg, also auch dafür gibt es einen Laser, mit dem man braune Flecken wegmachen kann, aber schöner ist natürlich, wenn die gar nicht erst kommen.
Ja, okay. Aber sonst so, ich sag mal, wirklich Schäden für Organe oder Zellen oder sowas?
Nö. Nee. Dadurch, dass ein Laser eine begrenzte Eindringtiefe hat, also jetzt nicht unkontrolliert in die Tiefe geht, kann man jetzt keine Organe oder Ähnliches irgendwie treffen oder verletzen. Und es gab früher mal das Gerücht, also das gibt's immer wieder mal von, Entschuldigung, Leuten, die jetzt nicht so viel Ahnung von Biophysik oder von Lasermedizin haben, dass man damit irgendwie Hautkrebs oder Ähnliches auslösen könnte. Also das ist völlig falsch. Ich kann mit einem solchen Lasersystem unmöglich einen Hautkrebs auslösen, weil ein Laser nicht sozusagen an die Gene geht und die Gene verändert, so wie es UV-Strahlen zum Beispiel machen können. UV-Strahlen gehen an die Gene, machen Genschäden und dadurch kann es eben in der Folge zu einem Hautkrebs kommen. Aber das kann ein Laser nicht. Ein Laser kann nicht die Gene gezielt oder selbst ungezielt, also oder als Nebenwirkung verändern. Das geht nicht.
Okay, spannend. Das klingt ja eigentlich so ganz in Ordnung. Es sei denn, es ist natürlich vielleicht auch eine Kostenfrage. Wo liegt denn da ungefähr? Also mit wie viel muss man so rechnen, wenn man so eine Laserbehandlung machen möchte?
Ja, also bei den meisten Ärzten kostet eine vernünftige, also eine seriöse und eine effektive Laserbehandlung irgendwo bei 1500 Euro.
Okay, ja, das ist schon ordentlich.
Ja, das hört sich zunächst mal nicht günstig an. Wenn man das jetzt runterrechnet auf einen Effekt, der vielleicht 5, 6, 7, 8 Jahre hält, dann relativiert sich das wieder so ein bisschen, wenn man das auf die Zeit runterrechnet. Und wenn man sich sagt, was ist denn die Alternative? Gibt's ja 2 Alternativen. Man kann es ja auch einfach lassen. Ne? Man muss ja nicht.
Ja,
wenn es einen jetzt nicht nervt und nicht stört, dann lässt man, kann ja auch mit Falten glücklich und alt werden. Ist ja nichts Schlimmes. Ne?
Ja.
Aber wenn man jetzt sagt, ich will die Falte unbedingt die Falte oder den Hautüberschuss, darüber reden wir jetzt ja, loswerden, dann gibt es ja jetzt beim Laser als Alternative ja die Operation.
Also
Ne?
Lifting, richtig.
Zum Beispiel, ne? Und ich kann
Ja.
ja auch Unterlider operativ straffen.
Ja.
Aber ne, wieso soll ich denn operieren, wenn ich es auch mit dem Laser machen kann? Ne? Und die Operation ist in dem Fall ja risikoreicher und noch teurer. Insofern im Vergleich zur Alternative ist das hier jetzt vom Risikopotenzial und auch vom Kostenpotenzial natürlich besser.
Besser, ja. Aber gibt es denn auch Grenzen für den Laser? Also gibt es irgendwie einen Grad, wo
Ja.
du sagst, ja gut, da kann man eigentlich nur noch ein Lifting machen oder eine operative
Ja,
Behandlung?
natürlich,
Ja,
natürlich.
was
Wenn
ist
wir jetzt über
das?
das Gesicht zum Beispiel sprechen, dann ist es so, wir haben ja unter der Haut auch noch andere Schichten. Direkt unter der Haut kommt ja das Fettgewebe
Ja.
und unter dem Fettgewebe kommt die Muskelschicht. Und wenn jetzt zum Beispiel im Mittelgesicht zu viel Fett vorhanden ist, dann komme ich da von außen mit nicht operativen Methoden nicht mehr ran. Wenn jetzt am Hals nicht nur die Haut nachgegeben hat, sondern auch der Muskel nachgegeben hat, dann komme ich mit nicht operativen Methoden da auch nicht weiter. Wenn ich jetzt im Unterlid nicht nur einen Hautüberschuss habe, sondern auch da einen Fettkörperüberschuss, also das, was der Volksmund Tränensack nennt, ne, dann reicht eben eine normale Hautstraffung auch nicht mehr. Das heißt, man muss sich das auch immer im Einzelfall angucken. Man kann heutzutage mit nicht operativen Methoden schon eine Menge erreichen, aber die nicht operativen Methoden kommen alle an ihre Grenzen. Und deswegen ist es so, dass die Operationen in diesem Bereich eben nicht oder sagen wir mal noch nicht ausgedient haben.
Ja, okay, verstehe. Das heißt, also jetzt so für Kollagen nehme ich jetzt mit, eigentlich geht es überhaupt nicht darum, sich jetzt fremdes Kollagen oder ne, irgendwie von Tieren produziertes Kollagen irgendwie zuzufügen, sondern eher halt das, was wir schon haben, die Drüsen wieder zu aktivieren, um unser eigenes Kollagen möglichst lange zu behalten.
Genau.
Ja.
Also ne, die Zellen, wir wollen die Zellen frisch halten.
Ja.
Das können wir, wie gesagt, machen. Sonnenschutz, nicht rauchen, gesunde Ernährung, Sport, ne? Und wenn das eben dann nicht mehr geht, dann reaktivieren wir die mit kontrollierten Hitzebehandlungen.
Ja, okay. Jetzt gibt es ja aber schon auch noch einen Hype so mit den kleinen Schönheitsspritzen. Das heißt, was spritzt man dann? Botox oder Hyaluron, meintest du, ne?
Ja, also die Spritzchen enthalten zum einen Hyaluron. Hyaluron ist ja ein Zuckermolekül, welches im Körper auch produziert wird, auf welches es also keine allergischen Reaktionen gibt. Und das kann unter die Haut gespritzt werden und damit kann man bestimmte Falten, also zum Beispiel, wie gesagt, die Nasolabialfalte oder man kann auch Lippen damit volumisieren. Man kann also Volumen reingeben, damit hebt sich eine Falte.
Klar, also etwas
Oder
natürlich, was man jetzt mit einem Laser nicht machen kann, richtig? Also Laser strafft ja nur und wenn du jetzt aber irgendwas vergrößern möchtest oder auffüllen
ja,
mö möchtest, dann
so
muss
ist
man
es.
ja zwangsläufig was
Genau.
spritzen. Okay, verstehe.
Genau. So, und neben diesen Falten oder jetzt auch der Lippe, wo es jetzt um Volumenaufbau geht, gibt es ja auch Falten, die entstehen durch muskuläre Aktivität. Also wenn wir zum Beispiel an die Zornesfalte denken, ne, die entsteht
Ja.
ja durch eine muskuläre Aktivität. Kann man jetzt in der Mimik haben oder tatsächlich auch mal zornig sein hin und wieder oder ständig in die Sonne gucken und muss die Augen zusammenkneifen, wie auch immer. Die muskuläre Aktivität, die trainiert hier die Muskulatur auf, ja, und dann bleibt irgendwann durch das Auftrainieren der Muskulatur bleibt, hat der Muskel quasi eine Grundspannung und das erhält die Falte. Und das Botulinumtoxin ist dafür da, um den Muskel wieder ein bisschen zu entspannen. Und das entspannt eben auch wieder die Falte. Das ist sozusagen der Standard für die Behandlung der sogenannten Zornesfalte. Das ist die Falte oberhalb der Nase zwischen den beiden Augenbrauen.
Okay, und das macht man dann nicht mit Hyaluron, sondern
Genau.
mit
Weil die
Botox.
Ursache, ja, man muss immer gucken, was ist die Ursache der Faltenbildung?
Ja.
Und wenn die Ursache der Faltenbildung halt die muskuläre Aktivität ist oder die Überaktivität in dem Fall, dann könnte es eben sinnvoll sein, den Muskel zu entspannen. Und deswegen ist für die Zornesfalte, da ist eben die Ursache die muskuläre Aktivität, das Botulinumtoxin besser geeignet als jetzt das Auffüllen mit Hyaluron.
Verstehe. Ist denn Hyaluronsäure das gleiche wie Hyaluron oder ist das nochmal
Ja,
was anderes? Das ist
ja,
das
ja.
gleiche. Okay.
Hyaluron ist jetzt die Abkürzung.
Ah, okay.
Ne, und Hyaluronsäure ist eigentlich
Der
der
ganze
korrekte
Name.
Begriff. Ja.
Siehst du? Auch gut zu
Ja.
wissen. Thema Hylase oder Hylase sagt man, ne?
Ja.
Es soll ja Studien geben, die zeigen, dass sich Hyaluron doch nicht immer abbaut, sondern tatsächlich eingelagert wird oder vielleicht auch verrutschen kann und sich unschön einlagern kann, was dann ja mit einer Hyalase wieder entfernt wird. Ist das so oder wie genau läuft das ab?
Ja, also Hyalase ist ein Enzym, welches im Körper auch vorkommt und welches dafür zuständig ist, Hyaluronsäure abzubauen. Also fangen wir mal anders an. Unter der Haut gibt es auch körpereigene Hyaluronsäure. Der Körper produziert jeden Tag Hyaluronsäure. Das erhält sozusagen eine Grundfeuchtigkeit in der Haut und puffert oder polstert die Hautoberfläche so ganz minimal auf und ist auch ein bisschen ein Dünger, so kann man das sagen, für die Fibroblasten, die wir vorhin angesprochen haben. Die fühlen sich wohler, wenn da so ein bisschen Hyaluron im Gewebe ist. Und dieses Hyaluron wird von der körpereigenen Hyalase jeden Tag abgebaut und von den Enzymen HAA1 und HA2 komplett wieder aufgebaut. Das heißt, alle Hyaluronsäure, die wir unter der Haut haben, wird jeden Tag komplett auf- und abgebaut. Die gleiche
Warum?
Hyalase, die wir auch
Warum?
unter
Also
der
warum
Haut
muss man die so quasi, warum wechseln die sich so?
haben. Ja, weil sich auch die Hyaluronsäure, die wir unter der Haut haben, das ist eine andere Hyaluronsäure als die, die wir jetzt unterspritzen. Die wir unterspritzen, ist dichter. Ist sozusagen, da sind die Hyaluronsäureketten. Stellen wir uns mal vor, ein Hyaluronsäurebaustein ist wie ein Lego-Baustein. Und jetzt haben wir sozusagen einzelne Hyaluronsäurebausteine, die werden jetzt aufeinander geklebt, dann gibt das so eine Kette. Ja, kann man sich das vorstellen? Und wenn ich jetzt die Hyaluronbausteine nicht nur in einer Kette habe, sondern mehrere Ketten nebeneinander lege und diese Ketten auch noch miteinander verbinde,
Dann werden die fester einfach.
dann sind die auch noch quer vernetzt. Und diese einzelnen Ketten, aber relativ kurz, die habe ich unter der Haut. Und längere Ketten und noch quer vernetzt, das ist die Hyaluronsäure, die gespritzt wird. Die ist dichter und die wird halt auch von der körpereigenen Hyalase normalerweise abgebaut, aber halt nicht so schnell, weil die halt länger ist und dichter und noch verkettet. Ja?
Ja,
Und die
okay. Sonst müsste
körpereigene
man ja
Hyaluronsäure,
auch theoretisch sich jeden Tag das reinspritzen, oder? So
ja,
von der
so,
Theorie her.
ne? Genau, ne?
Ja.
Beziehungsweise, wenn es nicht abgebaut würde, dann würde die ja für immer unter der Haut bleiben, ne? Das wäre ja
Ja.
die andere Seite. So, aber die körpereigene Hyaluronsäure, die wird sozusagen auch so immer wieder zerlegt, zum Beispiel durch ja, selbst UV-Strahlen zerschießt auch die körpereigene Hyaluronsäure. Das heißt, die bleibt einfach nicht so komplett intakt, wie die sein soll. Und weil die halt auch durch äußere Einflüsse und auch Einflüsse unter der Haut immer wieder von alleine sozusagen diese Kette zerbrochen wird, sagt der Körper, baue ich doch einfach komplett alles ab und baue es komplett wieder neu aufständig. Dann habe ich immer frisches, tolles, funktionierendes, schön wasserspeicherndes, frisches Kollagen. Ist doch, Hyaluron meine ich, Entschuldigung, sage ich selber falsch. Das ist doch viel besser. Und deswegen gibt es diesen Turnover, also quasi Abbau und Aufbau von der körpereigenen Hyaluronsäure ist 24 Stunden. Nach 24 Stunden ist die gesamte Hyaluronsäure ab und wieder neu aufgebaut. Das ist also ein fortwährender Prozess. Ne? So, jetzt ist es so, dass wenn ich aus irgendwelchen Gründen, ein Grund könnte sein, die Lippe ist ja zu groß, die gefällt mir doch nicht. Und ich möchte die Hyaluronsäure, die unterspritzt wurde, also die Ursache der zu großen Lippen, ne, die möchte ich jetzt gerne wieder weghaben. Dann habe ich die Möglichkeit mit der Hyalase, die ich jetzt extern und also von extern quasi unter die Haut spritze. Das ist jetzt eine sehr hohe, höhere Konzentration einer Hyalase. Spritze ich das unter die Haut und das baut dann eben dieses gespritzte Hyaluron auch relativ schnell ab. Normalerweise ist dann die Lippe innerhalb von 24 Stunden wieder klein. Ja, das heißt, ich kann damit auch, wenn Hyaluron abgelagert ist, wobei das jetzt wieder ein bisschen komplizierter ist, denn sogenanntes abgelagertes Hyaluron, das gibt es jetzt nicht bei jedem, ne? Das passiert jetzt also nicht mit einer so hohen Regelmäßigkeit, Sonst müssten die Patientinnen ja auch nicht und Patienten nicht ständig wieder zum Nachspritzen kommen, ne, wenn der Körper das ja so toll aufspeichern würde. Aber die meisten kommen ja doch immer wieder zum Nachinjizieren, regelmäßig alle 6 bis 9 Monate. Also wenn man jetzt tatsächlich so abgelagertes Hyaluron hat, liegt das meistens daran, dass das so umkapselt, also dass der Körper das sozusagen umbaut hat mit dichtem Kollagen, mit dichtem Bindegewebe. Es wird dann so verkapselt und damit quasi vor dem Zugriff der Hyaluronsäure, der Hyalase
Geschützt.
geschützt. Also der
Ah,
Körper kommt
okay.
quasi nicht mehr dran, um es abzubauen. Und deswegen sitzt es dann unter der Haut und bleibt dann da eben jahrelang. So, jetzt könnte man dort eben trotzdem Hyalase hineinspritzen und damit eben versuchen, diese Hyaluronsäure wieder abzubauen.
Okay, das heißt,
Übrigens.
das kann schon passieren, dass sich das Hyaluron irgendwie falsch absetzt oder so
Ja,
eingekapselt wird und dass dann
ja,
zum Beispiel so
ja,
Knubbel entstehen oder
ja,
sowas.
ja.
Ja.
Wobei man sagen muss, das kann auf der einen Seite auch ein Spritzfehler gewesen sein. Das heißt, die Haut hat ja verschiedene Schichten. Ja, und wenn ich die Hyaluronsäure, eine ungeeignete Hyaluronsäure jetzt in die falsche Schicht spritze,
Ja.
dann kann ich, ne, dann kann ich zum Beispiel eine Verkapselung auch provozieren. Das kann auch dran liegen, dass ich eine Schle also ich sag immer billig Hyaluronsäure habe, also irgendeine, die jetzt irgendwoher, die jetzt aus, ist
Ja.
jetzt ein bisschen gemein, aber ne, wir sagen immer so die günstigen Hyaluronsäuren aus China und so, wo man nicht so genau weiß, wie viel Bindemittel und wie viel Fremdstoffe sind da noch drin. Die machen sowas natürlich auch mal ganz gerne. Kann also, wie gesagt, auch an der Art der Hyaluronsäure liegen, warum die dann verkapselt wird.
Und woran erkenne ich das? Also du sagst ja schon, es gibt Qualitätsunterschiede innerhalb der Anbieter von Hyaluron, was man sich unterspritzt. Wie kann ich das wissen? Also wie kann ich mich davor schützen? Wer nimmt was?
Als Patient ist das nicht so einfach wie jetzt als Arzt, denn als Arzt weiß ich ja genau, wo habe ich denn die Hyaluronsäure jetzt her.
Ja, klar.
Ne? Aber ich sag mal, seriöse Ärzte holen sich oder bestellen die Hyaluronsäure eigentlich von den großen 4 bis 5, würde ich sagen. Also es gibt sozusagen die Marktführer, deren Hyaluronsäuren eben auch schon mit am längsten auf dem Markt sind und dementsprechend, ne, die auch die größten Erfahrungen damit haben, wo man weiß, das sind ziemlich sichere Hyaluronsäuren. Und wenn man sich an diese Markt, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, ne, weil ich jetzt keine Werbung machen möchte für irgendwen, ich kriege ja auch kein Geld dafür, sonst würde ich Namen nennen.
Okay. Jeder ist käuflich, kein Problem.
Ja, also für viel Geld würde ich jetzt, naja, gut. Also
Vielleicht können wir die
wir
Person, vielleicht können wir, kriegen wir die dann in Sponsoring von der Folge dann. Nein, Quatsch,
ja.
alles gut.
Nee. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt komme ich immer, wenn ich an Geld denke, komme ich immer total
Ja.
durcheinander, weil ich dann, ja, ich wollte gerade über die großen 4 bis 5
Komm, als
sprechen.
Schönheitschirurg
Ja?
hatten wir noch bestimmt genug. Ja.
Ja, doch. Also ich möchte mich nicht beklagen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt als Arzt weiß ich ja, wo ich das Präparat bestelle. Und da weiß ich ja auch, welches Präparat gut ist und welches vielleicht nicht so gut. Und als Patient ist es natürlich jetzt vielleicht nicht so einfach, aber auch da kann man sich ja erkundigen, ne? Welches sind die Marktführer, welches sind die großen, ne? Welche Präparate werden in Deutschland oder in den USA oder in Schweden produziert und nicht in China oder so.
Ja, verstehe.
Wie gesagt, es gibt jetzt
Vielleicht
auch
ist
in
ja eine
China wahrscheinlich
Orient
gute, aber.
ja, aber vielleicht ist ja auch eine Orientierung schon tatsächlich der Preis, oder? Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, ich kriege jetzt so eine Unterspritzung für 20 €, dann muss vielleicht schon irgendwas nicht stimmen.
Ja, sagen wir mal so. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich für 20 € auch noch eine gute Hyaluronsäure bekomme, ist relativ gering.
Ja.
Aber es gibt ja bekannterweise auch Ärzte, die halt billig Hyaluronsäure benutzen und trotzdem hohe Preise aufrufen.
Ja,
Also
klar.
deswegen ist der hohe Preis alleine nicht unbedingt eine Garantie dafür, dass da eine gute Hyaluronsäure benutzt wird. Allerdings kann ich mir als Patient sehr wohl angucken, ne, was steht denn da auf der Packung drauf? Lieber Herr Doktor, wo haben Sie denn das Präparat bestellt? Wo kommt denn das her? Und da
Na
steht ja
klar.
auch Made in auf der
Ja.
Packung. Also wenn man möchte, kann man sich das schon angucken.
Ja. Aber tatsächlich preislich, wo liegt denn das so normalerweise? Gehen wir jetzt mal von einer guten Hyaluronsäure aus, einem
Ja,
seriösen
also
Arzt oder einer seriösen Ärztin.
die meisten Ärzte nehmen für so eine durchschnittliche Hyaluronunterspritzung mit einer Ampulle zwischen 300 und 400 Euro.
Okay, und das dann alle 6 bis 9 Monate muss aber aufgefüllt werden?
Ja, es gibt auch bestimmte Hyaluronsäure, die 12 Monate halten. Also je nachdem, wohin man welches Präparat spritzt, kann das auch 12 Monate halten. Aber die meisten Hyaluronsäure, jetzt zum Beispiel für Lippe oder Nasolabialfalte, halten, wenn man ehrlich ist, 6 bis 9 Monate. Auch wenn manchmal mehr versprochen wird, aber das stimmt dann halt nicht.
Okay. Gibt es denn noch weitere gesundheitliche Risiken, wenn ich diese Schönheitsbehandlung oder diese Hyaluronspritzen oder auch Botox-Spritzen benutze, außer dass man halt vielleicht wirklich das irgendwie falsch spritzt, das sich irgendwie verkapselt?
Sagen wir mal so.
Wie ist da der Stand?
Im Vergleich zu dem, was sonst noch so passieren kann, ist das mit dem Verkapseln noch eher harmlos.
Okay.
Also Hyaluronspritzen gelten zwar so ein bisschen als die Einsteigerbehandlung und gelten so als, also manche nennen das ja Lunchtime Procedure, also geh zum Arzt, mach's und kannst direkt danach wieder zur Arbeit gehen. Aber man muss ja auch davon ausgehen, es kann sein, ne, dass man anschwillt. Wenn man richtig Pech hat, kriegt man einen blauen Fleck. Also das wären jetzt eher die harmlosen Dinge, weil das geht ja noch von alleine weg. Aber was kann noch passieren? Also wenn der Arzt in dem Fall nicht sauber arbeitet, also das jetzt irgendwo bei sich zu Hause macht oder irgendwo im nicht sauberen Kosmetikstudio oder die Haut nicht desinfiziert, kann es zu Infektionen kommen, auch unter der Haut. Das kann auch unschön enden. Und die gefürchtete Komplikation bei Hyaluronsäurebehandlung ist immer der Gefäßverschluss. Mhm. Unter der Haut sind Arterien und auch Venen. Die Arterien versorgen die Haut und auch andere Strukturen im Gesicht mit Blut. Und wenn ich jetzt mich nicht mit der Anatomie auskenne und in eine falsche Schicht spritze, dann kann es passieren, dass ich ein Gefäß mit der Hyaluronsäure zuspritze, dann ist es ein Gefäßverschluss, oder sogar in das Gefäß hineinspritze und die Hyaluronsäure abschwirrt und an anderer Stelle ein Gefäß verschließt. So kann es zum Beispiel passieren, dass bei der Unterspritzung der Nasolabialfalte, die haben wir vorhin schon mal angesprochen, das ist die Falte, die von dem Nasenwinkel runter zum Mund führt, wenn man da eben zu tief in dem oder in die falsche Schicht spritzt, nicht direkt unter die Falte, sondern zu tief, da verläuft eine Arterie direkt daneben und wenn man die verschließt, dann bekommt dieser Bereich hier der Nase und auch der Oberlippe seitlich nicht genug Blutversorgung und dann stirbt das Gewebe ab. Das kann echt übel sein, wenn man das nicht rechtzeitig kontert, also wenn man das nicht rechtzeitig behandelt, wenn man das nicht merkt, was man da gemacht hat. Oder wenn man eben auch ins Blutgefäß, richtig ins Blutgefäß hineinspritzt und die Hyaluronsäure mit dem Blut abschwirrt, kann es passieren, dass Gefäße verschlossen werden, die zuständig sind für die Durchblutung des Auges selbst. Und da kann es zur Erblindung kommen. Also Hyaluronsäurebehandlung, auch wenn das sich immer relativ unkompliziert anhört, naja, wenn man es richtig macht, ist es auch unkompliziert, aber man muss schon gucken, dass man das im besten Fall schon ärztlich macht und halt nicht ärztlich und dass die Behandler, die das machen, auch genau wissen, was mache ich denn, wenn jetzt doch ein Gefäß verschlossen ist. Und jetzt haben wir wieder die Hyalase.
Ja.
Also wenn ein Gefäß verschlossen ist, dann ist es wichtig, dass die Behandler das auch direkt merken. Das passiert eben manchmal nicht. Aber wenn die Behandler das rechtzeitig merken und dann eben mit Hyalase kontern, das heißt das Präparat, was jetzt den Gefäßverschluss gemacht hat, direkt wieder auflösen, dann wird das Gefäß wieder durchblutet und dann stirbt das Gewebe auch nicht ab. Das wäre ganz schön. Ansonsten, wie gesagt, da haben wir einige Patienten, die eben leider solche Gefäßverschlüsse hatten, wo wir dann eben Nasenflügel oder auch Oberlippe wieder rekonstruieren müssen, also wieder aufbauen müssen, weil die einfach weg sind, die sind abgestorben dann.
Krass.
Ja, und wir haben auch Patienten, das ist dann der bessere Fall, die zu uns kommen, weil die selber merken, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe da irgendwie das Gewebe, fängt an, sich farblich zu verändern. Und wenn die rechtzeitig zu uns kommen, dann lösen wir die Hyaluronsäure noch schnell auf und verhindern dann eben das Gewebe absterben.
Eieiei, das wäre schon, das allein wäre schon ein Grund, das für mich irgendwie nie zu machen.
Ja, aber okay. Also Ne, man darf jetzt bei diesen ganzen Behandlungen, auch wenn sich das immer, es ist ja meistens unproblematisch. Meistens passiert ja nichts. Meistens passiert beim Lasern oder beim HIFU oder auch bei der Unterspritzung. Das sind ja jetzt alles nicht operative Behandlungen. Da wird man ja denken, ach, ne, wie unkompliziert. Meistens passiert ja auch nichts. Wenn was passiert, dann wäre es halt gut, wenn man als Behandler wüsste, ne, wie konter ich das jetzt? Wie behandle ich jetzt die Komplikation? Und das Schlimme ist halt immer, wenn die Behandler halt nicht wissen, wie behandle ich das? Und dann kommt es zu Folgekomplikationen, die dann halt echt übel sein können. Deswegen, man darf diese Behandlung halt nicht verharmlosen, ne? Man darf jetzt nicht denken, das ist jetzt alles das Gleiche wie ein Friseurbesuch und ne, ich muss da jetzt nicht drüber nachdenken, das ist irgendwie ne, völlig harmlos. Ja, selbst wenn ich eine Schwellung hätte, selbst wenn die Lippe jetzt 2, 3 Tage geschwollen ist nach einer Behandlung, auch das ist ja irgendwie doof. Also muss ich ja irgendwie mit rechnen, dass das sein könnte nach einer Behandlung der Lippe. Und wenn die Lippe halt 3 Tage dick ist, dann ist das halt irgendwie doof. Dann muss ich das halt irgendwie planen. Dann habe ich ja irgendwie doch eine Ausfallzeit. Also selbst das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt zum Friseur gehe und dann eben keine Ausfallzeit habe. Im besten Fall. Na gut, selbst beim Friseur kann ich eine Ausfallzeit haben, aber ja.
Weiß
Ja,
ich. Ja, gut.
theoretisch, ne? Falsche Farbe.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wenn du färbst oder mit Chemikalien, das stimmt,
Ja,
aber sonst eigentlich ja
Pony
nicht.
abgeschnitten.
Mist. Ja, so Loch rein rasiert. Na gut,
Ja.
aber umso wichtiger eigentlich die Frage, warum glaubst du, ist es denn dann so ein Hype? Es ist ja wirklich ein Riesenhype und ich habe das Gefühl, es wird auch immer, dass auch immer jüngere Menschen, also jetzt vielleicht beim Lasern noch nicht so, weil da vielleicht ja eher so das Lifting-Thema ist, ne, und die glatte Haut und das hat man jetzt vielleicht noch nicht so mit 16, 17, 18 oder was, aber gerade so dieses Hyaluron und das Aufspritzen, das ist ja ein Riesenhype. Wie kann das sein? Woher kommt der?
Also zunächst mal mit 16, 17, 18 hat man hoffentlich noch überhaupt gar nichts. Also da bekommt man ja bei uns auch kein Hyaluron und gar nichts.
Oh, ich weiß nicht, also wenn du dir
Also
die
bei uns
sozialen
nicht.
Netzwerke
Nee,
anguckst und
nein,
so.
nein, 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 nein. Ich weiß zwar, es gibt ja auch Ärzte, die offen vor der Kamera sagen, wieso, wenn die 16-Jährige jetzt dicke Lippen haben will, dann mache ich das doch. Und ja, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das ist doch der Markt, den muss ich bedienen. Also sowas habe ich neulich mal vor laufender Kamera. Also nicht ich habe das gesagt, sondern ich habe Kollegen das sagen hören. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Denn zum einen ist das ja gesetzlich ganz klar geregelt. Ästhetische Eingriffe, also nicht medizinisch indizierte Eingriffe, sind erst ab 18 erlaubt. Ich meine, es gibt auch Behandlungen, die wir bei Minderjährigen durchführen. Das sind dann medizinisch indizierte Eingriffe.
Ja.
Zum Beispiel die Behandlung der Hyperhidrose, Behandlung von Narben im Gesicht. Also
Ja.
es gibt bestimmte Behandlungen, Akne, Laser
Ja.
und sowas. Also es gibt bestimmte Dinge, die sind medizinisch indiziert. Das machen wir auch bei Jugendlichen. Natürlich immer mit Einverständnis der Eltern. Aber ästhetische Eingriffe würde ich selbst bei Jugendlichen nicht machen. Selbst wenn die Eltern einverstanden sind damit. Das ist ja meine Philosophie. Und wir machen auch Behandlungen bei 18-, 19-Jährigen nicht, sondern erst ab 21 und auch erst dann, wenn wir sehen, dieser Patient oder diese Patientin, die da vor mir sitzt, die hat auch verstanden, was das eigentlich bedeutet, eine ästhetische Behandlung. Ne? Und jetzt ist es nochmal, auch da ist es ein Unterschied, ob wir jetzt über eine Hyaluronbehandlung sprechen oder jetzt über eine Operation.
Ja.
Ne? Also quasi über eine Behandlung, die nochmal rückgängig zu machen ist oder die sich wieder abbaut irgendwann, oder ob wir jetzt über eine Operation reden, die ja auch eine Weichenstellung für ein ganzes Leben sein kann. Das ist ja nochmal was ganz anderes, ne?
Ja.
Aber wir fangen erst ab 21 damit an und deswegen 16, 17, 18, das ist bei uns jetzt nicht angesagt.
Aber den Hype gibt es ja trotzdem. Also
Oh ja.
das kannst du ja
Ja, und
bestätigen.
wie?
Und jetzt
Ja.
so rein, jetzt nur auch rein objektiv gesehen, so was glaubst du, woher kommt der?
Naja, ist jetzt mehrschichtig. Eine Schicht ist natürlich, wir haben eine ganze Reihe an Prominenten, die das so ein bisschen vorleben, die also dicke Lippen, große Po's, ne, große Brüste, was auch immer, ne, vorleben und die das jetzt sozusagen als Vorbild auch, das war ja auch früher schon so, ne? Also wenn jetzt eine Prominente hatte jetzt irgendwie eine kleinere, feinere Nase, dann gab es eben Patientinnen, die sagten, das finde ich gut, ich will das auch.
Ja.
Aber jetzt haben wir natürlich, jetzt ist das irgendwie wie so ein Katalysator, das ist irgendwie noch viel stärker geworden als früher, auch weil diese Prominenten auch viel offener darüber reden, dass sie eine Behandlung haben machen lassen und nicht, dass die Nase schon immer so klein war oder die
Ja.
Lippen so dick oder was auch immer.
Ja.
Das ist natürlich ein Faktor. Der andere Faktor sind natürlich die sozialen Medien. Und auch da haben wir das zweischichtig. Wir haben auf der einen Seite viele, viele, nennen wir die mal Influencer, ne, also Role Models, wie
Ja.
auch immer man die nennen möchte, die sich behandeln lassen, die auch diese Behandlung teilweise begleiten lassen und ja darstellen, wie einfach das doch ist, das machen zu lassen. Ne? Und wir haben natürlich auch viele, viele Ärzte, die in den sozialen Medien auch oft und gerne erzählen, wie einfach und unkompliziert und wie völlig harmlos diese Behandlungen sind. Das heißt, den Interessenten, auch den Jugendlichen, wird das als Standard immer wieder vorgesetzt, sowohl von den Behandelten, also von den Influencern, aber auch von den Behandlern, also von den Ärzten. Das ist doch völlig normal und man kann das machen und ist unkompliziert und macht das doch mal eben und ne, kostet auch nicht viel, keine Komplikation, alles völlig risikoarm und so weiter. Ja, und dazu kommt dann noch jetzt noch die nächste Säule, die ich hier ansprechen kann, dass es natürlich auch Behandler inzwischen gibt, die diese Behandlung saugünstig anbieten. Es gibt natürlich auch sehr günstige Anbieter inzwischen, also Ketten, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, die sich vorgenommen haben, der McDonald's der Schönheitsbehandlung sein zu wollen, also eine Behandlung so günstig anzubieten, dass
Ja.
eben auch jüngere Menschen, die jetzt kein Gehalt haben oder nicht so ein hohes
Ja.
Gehalt schon angelockt werden und dann eine Behandlung machen. Und natürlich, ja, es lockt ja, ne? Wenn ich sehe, so eine Behandlung auf Instagram, die und die macht das auch und die hat es auch gemacht, jetzt kann ich das auf einmal für ganz wenig Geld auch machen, ist das natürlich es lockt mich. Und dann versuche ich das halt doch mal. Ne? Das
Ja,
Problem ist
klar.
natürlich, dass ich genau da, denn diese günstigen Behandlungen können ja nur angeboten werden, wenn ich günstige Präparate bekomme. Und auch wenn ich Ärzte bekomme, die vielleicht nicht so erfahren sind, weil die natürlich auch sehr preiswert behandeln. Und genau da laufe ich dann natürlich in die ja, möglicherweise problematische Falle, dass ich dann eben genau das Ergebnis bekomme, was halt nicht so cool ist.
Ja. Ich glaube, also ich meine, auch wenn das sicherlich irgendwie deine Arbeit pusht, ne, und ja auch irgendwie für dich sicherlich lukrativ ist, habe ich aber schon das Gefühl, dass du diesen Hype auch durchaus kritisch siehst, beziehungsweise ja, vielleicht die Frage, so was wünschst du dir denn in Bezug auf die gesundheitlichen Risiken, beziehungsweise auf die Aufklärung dieser?
Ich sehe den Hype insofern kritisch, als dass natürlich die Aufklärungsarbeit auf meiner Seite auch beinhaltet, dass ich den Patienten oft erklären muss, es ist eben nicht so unkompliziert, wie ihr das da auf Instagram gesehen habt oder auf TikTok, ne? Es
Ja.
kann durchaus sein, dass Komplikationen auftreten können. Natürlich, ne? Such dir einen guten Arzt aus, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Komplikationen geringer als bei einem unerfahrenen Arzt. Aber trotzdem, man kann Risiken bei Behandlungen nie vollständig ausschließen. Das geht einfach nicht. Die Medizin ist halt so. Und es kann eben auch nicht sein, dass du zu mir kommst und sagst, also ich habe jetzt diese Prominente als Vorbild, ich will genauso aussehen wie die. Ja, es kann nicht sein, dass du dich jetzt auf Instagram durch die Filter immer so und so siehst und mir sagst, ich will aber jetzt genauso aussehen wie durch diesen Filter gezogen. Ne, weil
Ja.
Filter sind halt
Ja.
doch unnatürlich und das unnatürlich können wir halt nicht. Ne? Das geht halt bei uns nicht. Also Hype bis zu einem bestimmten Maß okay, aber der muss halt noch realistisch, ne? Der muss halt von Realismus begleitet sein.
Was wünschst du dir denn in Bezug auf das Image von Kollagen und auch Hyaluron und den Lasern.
Naja, ich würde mir wünschen, dass die Kollegen, die auf Instagram immer darüber berichten, eben, also wir berichten ja auch darüber, ne, mit unseren Kollegen, aber dass es eben darum geht, nicht nur immer die eine Seite zu zeigen, also nicht nur zu zeigen, alles toll, alles unkompliziert, sondern sprecht auch mal ehrlich drüber, was sein kann, wenn es nicht so gut läuft. Ne?
Ja.
Und nicht immer so marktschreierisch über diese ganzen Behandlungen zu reden. Wir reden, sind halt doch irgendwie, wir machen zwar ästhetische Chirurgie, ästhetische Behandlungen, aber es ist halt doch noch Medizin. Es ist halt was anderes als, ja, ich gehe irgendwie Kaffeekuchen essen oder ich muss irgendwie, wie gesagt, marktschreierisch mein Obst verkaufen. Es ist was anderes. Wir haben mit menschlichem Körper zu tun, wir haben mit menschlicher
Ja.
Psychologie zu tun, aber es ist eben auch Medizin. Es sind Behandlungen, die gewisse Effekte erreichen können, die Patienten happy und glücklich machen können. Und wir machen ja nicht nur ästhetische Chirurgie, wir machen ja auch also medizinisch indizierte Behandlungen. Aber alles, das muss man alles realistisch sehen und man muss auch nicht nur die Ergebnisse realistisch sehen, sondern auch, was es so an Nebenwirkungen geben könnte.
Ja, das finde ich gut. Also ich glaube, man muss sich halt, wie du sagst, ne, bewusst sein, dass es halt in irgendeiner Form schon auch ein Eingriff ist. Und da klammere ich jetzt mal natürlich die medizinisch Indizierten mal raus. Ne. Das ist natürlich was anderes, wenn jetzt jemand wirklich einen Unfall hatte oder weiß ich nicht, ne,
Ja, also
etwas,
es ist
was
ja
man
nicht nur,
dann eben reparieren
ja.
möchte und um sich auch wieder wohl zu fühlen. Das verstehe ich auch total. Oder auch wenn man jetzt wirklich leidet, auch psychisch leidet, ne? Aber trotzdem glaube ich, ist es immer wichtig, sich klar zu machen, das ist halt ein Eingriff und das ist schon auch irgendwie ein Risiko für die Gesundheit in dem Moment.
Ja, um da nochmal ganz kurz einzuhaken, es gibt ja nicht nur, also es gibt ja auch andere Indikationen, die medizinischerseits behandelt werden können. Zum Beispiel haben wir Patienten, die haben jetzt ein Schlupflied. Schlupflied kennt man ja, das ist
Ja.
sozusagen, ne, Hautmuskelfettüberschuss des Oberlides und das Oberlid hängt. Und wenn das Oberlid eben so weit hängt, dass es quasi wie eine Scheuklappe das Sichtfeld verkleinert, dann ist eben die Behandlung der Schlupflider, also das Öffnen des Auges, medizinisch indiziert. Wenn der Tränensack, das ist das, was unter dem Auge passiert, wenn da so eine Schwellung ist, wenn der quasi an der Unterlidkante zieht, also dass das Unterlid nach unten sinkt und das den Augapfel nicht mehr richtig bedeckt, dann ist auch die Behandlung des Tränensacks medizinisch indiziert. Und es gibt ja auch eine Indikation, die auch häufiger besprochen wird in letzter Zeit, das Lipödem. Also, ne, das ist ja eine krankhafte Fettgewebseinlagerung der Extremität, also der Beine und der Arme, mit Schmerzen begleitet, mit Schwellungsneigung begleitet. Ne? Und da ist zum Beispiel auch die Liposuktion, also die Fettabsaugung, medizinisch indiziert. Also es gibt eigentlich auch in unserem Feld eine ganze Reihe Indikationen, von denen man im ersten Moment sagen würde, wie Fettabsaugung, das kann doch nicht medizinisch sein. Aber in dem Fall ist das halt medizinisch.
Ja, genau. Wir haben auch schon eine Folge tatsächlich nur zu Lipödem gemacht und das
Was?
war
Ohne mich?
ist ja nicht, dass man das nicht nochmal macht, wer weiß. Ja, aber mega spannend. Also ich glaube auch, dass du da ein ganz gutes Gleichgewicht hast, ne, in eben diese Risiken auch ganz klar zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist ja das, was wir jetzt vor allem mit so einer Podcast-Folge eben erreichen wollen, ist Selbstwirksamkeit bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu schaffen, dass sie einfach wissen, dass sie sich damit auseinandersetzen, was es wirklich bedeutet und eben vor allem auch gute Behandlungen von schlechten Behandlungen unterscheiden kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schenkt uns doch gerne eine Bewertung, am liebsten natürlich 5 Sterne. Und mehr gibt es dann auch schon in 2 Wochen. Da knüpfen wir uns das Thema Longevity vor. Denn der Wunsch nach ewigem Leben ist so allgegenwärtig wie nie zuvor. Die gute Nachricht, die Chance, jung zu bleiben, war nie größer. Wir können fit, schmerzfrei und klar im Kopf bis ins hohe Alter bleiben. Wie genau? Wir haben es selbst in der Hand. Das weiß Dr. Ulrich Bauhofer. Mit der Ayurveda-Medizin legt er eine einfach umsetzbare Navigation durch den Alltag vor, mit dem Ziel, die biologische Uhr zurückzudrehen und dem eigenen Leben mehr topfitte Jahre abzugewinnen. Klingt gut, oder? Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören, folgt uns gerne bei Instagram, Vital Magazin, Facebook oder geht auf vital.de. Außerdem könnt ihr wie immer ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen, genießt die Sonne. Liebe Grüße, eure Clarissa.